Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientemp und mir, Andreas Riedl. Heute zum Thema Abseits der Kapitalgesellschaften. Servus, Axel.
Hallo, Andreas. Das hört sich ja vielversprechend an.
Ja, die Euphorie, die ist in meiner Stimme schon direkt erkennbar. Ich habe auch schon vorgewarnt, 2024 ist ja das Jahr der großen Sportveranstaltungen, Olympia und eine Europameisterschaft. Und ich werde auf jeden Fall viele schlechte Sportwortspiele in diesem Jahr insgesamt verwenden. Einfach, weil sich's anbietet. Und abseits der Kapitalgesellschaften ist quasi jetzt schon der erste Titel. Mal gucken am Jahresende, wie viele ich davon untergebracht habe. Und um was geht's? Es geht heute um ein Urteil des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern vom 01.02.2023, Aktenzeichen 3K398-19. Revision ist eingelegt beim BFH Römisch 4 R8-23. Achtung, ist es kein Fehler, da kommen wir später noch drauf. Und dazu hat schon mal jemand was geschrieben, da möchte ich gar nicht drüber hinweggehen. Die Kollegen Bersch und Hillers von FGS haben da geschrieben dazu in der ISR im letzten Jahr, im Heft 10. Und das wollen wir uns heute mal so ein bisschen näher angucken, weil es ist wirklich sehr spannend. Es geht um ein altbewährtes Thema. Es geht um Zuschüsse. Und mit Zuschüssen bin ich aufgewachsen in der Verrechnungspreiswelt. Das kann ich, glaube ich, anekdotisch einmal so einwerfen. Das war eines der ersten Themen, was vor 15 Jahren schon quasi mir da vor der Nase rumgelaufen ist. Und ich habe mitgenommen bei Zuschüssen, Augen auf bei Zuschüssen. Es ist steuerlich nicht immer ist sichergestellt, dass gerade wenn der Begriff Zuschuss fällt, dass das auch mit Leistungsaustausch zu tun hat. Axel, vielleicht fangen wir mal an. Was ist das Problem bei Zuschüssen, was uns da oft über den Weg läuft?
Ja, das ist sogar noch älter als die 15 Jahre. Ich sag mal jetzt nicht wie lange, aber das haben wir natürlich schon ein bisschen länger. Eigentlich habe ich gedacht, das Thema der Zuschüsse aus Verrechnungspreissicht hätte sich entspannt. Ja, also wir haben natürlich früher, insbesondere bei Vertriebsgesellschaften, versucht, Wege zu finden, wie wir die Gesellschaften und insbesondere wenn wir eine Masse von Gesellschaften im Unternehmen haben, in die fremdübliche Bandbreite reinzubekommen. Das ist mit den Warenpreisen alleine nicht immer so ganz einfach, hat natürlich auch noch viele andere Auswirkungen. Ne? Also wir haben da immer über Jahresendanpassung gesprochen und dann kamen Kollegen von der Umsatzsteuer und sagte, war das jetzt, was habt ihr jetzt eigentlich gemacht? Habt ihr die Preise nachträglich geändert und müssen wir unsere Intrastadtmeldung ändern? Und dann kamen die Kollegen und sagten, oh, ihr habt die Preise für die Waren geändert, was ist mit den Waren, die noch auf dem Lager liegen, mit Bestandsveränderungen, Niederswertprinzip, und der Zoll kam auch natürlich bei bestimmten Ländern immer vorbei. Also wir hatten sozusagen vielfältige Effekte bei solchen nachträglichen Preisanpassungen. Also hat man natürlich versucht, die Aussteuerung der Vertriebsgesellschaften in diese fremdübliche Bandbreite mit anderen Vehikeln, nenne ich es jetzt mal, zu machen. Also indem ich sage, ich trenne es von dem Warenpreis, dann zahle ich denen halt einen Marketingzuschuss, wenn es denen nicht so gut geht, ja, und bekomme mit dem Marketingzuschuss ja die Gesellschaft dann in die fremdübliche Bandbreite rein. Aus Verrechnungspreissicht alles tippitoppi. Wir haben uns entspannt zurückgelehnt und gesagt, es kommt 4% raus, ist auch richtig. Mit dem Marketingzuschuss ist doch alles gut. So, und das war so die Welt. Und inzwischen haben sich auch, glaube ich, die deutsche Finanzverwaltung, die meisten jedenfalls, damit arrangiert. Ja, man konnte immer vorher sagen, das ist doch nicht fremdüblich. Ja, das ist ja sozusagen eine gewinnabhängige Zahlung. Also wenn der Gewinn niedrig ist, kriegst du Marketingzuschuss, wenn der Gewinn hoch ist, eben nicht. Das machen fremde Dritte noch nicht. Gut, da kann man sich jetzt fragen, ob auch nicht fremde Dritte von dem Gewinn des Transaktionspartners, ich sag mal, ihre Preispolitik abhängig machen. Wenn ich da einige Mandanten in bestimmten Branchen höre, die so Jahresendgespräche mal führen und so, da wird schon drauf geguckt, wie viel man denn dann verdient hat und ob man nicht noch einen Werbekostenzuschuss oder sowas nachträglich belastet. Also es scheint eben nicht vollkommen unüblich, auch zwischen fremden Dritten zu sein. Aber das ist auch gar nicht sozusagen das Hauptproblem. Inzwischen, auch wenn ich die Verwaltungsgrundsätze 23 lese, würde ich sagen, ja, das ist nicht ganz ungewöhnlich. Und jetzt kommt uns hier so ein Finanzgericht mit einem Urteil um die Ecke, der uns nochmal neu denken lässt, was denn bei Marketingzuschüssen alles berücksichtigt werden muss.
Und hier in diesem Fall, das kann man, glaube ich, einmal kurz herausarbeiten, im Sachverhalt ist es so, dass der Zuschussgeber und der Zuschussnehmer nicht schon eine bestehende Lieferbeziehung bezüglich Waren haben. Die haben den Zuschuss vertraglich vereinbart, der ist auf Basis einer vertraglichen Regelung wohl bezahlt worden, aber es gibt keine dem zugrunde liegende Warenlieferungsvereinbarung, auf deren Basis der Zuschuss gezahlt worden wäre. So, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Das, die Frage, ob denn hier ein betriebliches Interesse des Zuschussgebers bestehen kann, ohne eine eigene Warenlieferung an den Zuschussnehmer quasi auch zu haben, aus dem dann entsprechend wieder quasi der Zuschuss, ja, könnte man sagen, Gewinn entstehen kann, der den Zuschuss rechtfertigt. Das ist hier wohl nicht der Fall. So die Frage, ob das grundsätzlich immer der Fall sein muss, die stellt man sich so ein bisschen. Ich glaube, es gibt schon wirtschaftliche Konstellationen, wo man gut argumentieren kann, dass man auch so einen Zuschuss gibt und auch sich über die Lieferkette dann erhofft, dass durch einen Warenbezug eines anderen Unternehmens im Konzern, was dann an den Zuschussnehmer quasi wieder liefert, dass es da so Dreiecksbeziehungen geben kann, die das rechtfertigen, dass man ein Interesse dran hat, da einen Zuschuss zu geben. So, das sah das Gericht hier in diesem Fall nicht so. Das kann man, glaube ich, mal als erstes da so hinpacken.
Ja, genau. Also vielleicht zwei Disclaimer. Ne? Wir machen ja eigentlich Verrechnungspreise. Die Revision ist zugelassen. Das ist schon mal gut. Da gibt es vielleicht noch mal ein bisschen mehr Klarheit. Aber es ist kein, ich sag mal, jetzt in unserer normalen Verrechnungspreis denke, wie der Fall gelöst würde. Ja, und der dahinterstehende Sachverhalt ist auch, glaube ich, nicht vollständig auf normale Verrechnungspreisthemen übertragbar. Darum muss man da, glaube ich, bei der Interpretation auch ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn ich es richtig verstanden habe, aus dem Sachverhalt war das, ich sag mal, Konglomerat von beteiligten Gesellschaften und Personen relativ komplex. Ja, also da gab es eine natürliche Person, der war zufällig Vorstandsvorsitzender einer Stiftung, der gehörte die Klägerin, zur Vertretung war aber eine GmbH benannt, die auch der Stiftung gehörte, und dem gehörten auch verschiedene Vertriebsgesellschaften in, ich sag mal, mehrstufigen Staffeln im Ausland. Also das war nicht so ganz eindeutig. Also ist jetzt nicht, ich sag mal, Konzernkapitalgesellschaft A gibt einen Zuschuss an Konzernkapitalgesellschaft B, sondern ne, da waren eben Stiftungen, natürliche Personen, Personengesellschaften und sonst was miteinander verbunden. Und das hat auch, glaube ich, gleich Auswirkungen auf die Lösung des Falls, wie das SG Mecklenburg-Vorpommern das gemacht hat. Und die Vertriebsstruktur war auch nicht so ganz eindeutig. Also es war nicht so, wie wir es versuchen, natürlich immer zu strukturieren. Wir haben einen Produzenten am besten, der ist auch Entrepreneur und der liefert an die Vertriebsgesellschaft und ist dann quasi als Spinne im Netz und kann aussteuern, Zuschüsse geben und sonstige Dinge tun, sondern hier war das eben etwas komplexer. Es war wohl irgendwie, also waren mit Lizenzgebühren, Lizenzgeber und Lizenznehmer waren in dem Land, die waren mehrfach gestaffelt. Der Zuschuss ging erstmal an eine Gesellschaft, die gar nicht vertrieben hat, ja, sondern sozusagen die Vertriebsgesellschaft dahinter. Das war alles nicht so ganz eindeutig. Und natürlich, das ist ja sozusagen meistens bei diesen Fällen, die wir dann hier als Urteil besprechen, irgendwie ging es diesen Gesellschaften auch nicht so richtig gut. Die waren also auch in mehreren Jahren dauerdefizitär, ja, diese Vertriebsgesellschaften. Also nicht nur, was ich vorhin beschrieben habe, wir versuchen diese Schwankungen, die mal so in einem üblichen Ablauf von 2, 3, 4 Jahren passieren, auszugleichen, sondern denen ging es halt systematisch irgendwie nicht so gut und deswegen haben sie auch den Zuschuss bekommen. Und in dem Zuschussvertrag, den sie abgeschlossen haben, es gab eine vertragliche Grundlage, das ist ja schon mal gut, stand eben auch drin, ja, dass der eben auch dient, ich sag mal, zur Kapitalunterstützung. Ne, das war sozusagen auch nochmal ein Merkmal, was das FG da hinausgegriffen hat. Also nicht als echte Vertriebsunterstützung, also du hast wohl offensichtlich einen schwierigen Markt, damit du meine Marke und meine Produkte, die ich dir liefere, in diesem schwierigen Markt bekannter machen kannst und die besser absetzen kannst, gebe ich dir jetzt was, einen Betrag von X, damit du damit Werbung tust oder Menschen einkaufst, die die Produkte besser anbieten. Nein, es war auch zur Kapitaldeckung hier irgendwie offiziell jedenfalls in dem Vertrag angekündigt. Das muss man dabei berücksichtigen, ja, dass da, glaube ich, nicht all diese Marketingzuschüsse, die wir in Verrechnungspreissystemen implementieren, dass die notwendigerweise genauso behandelt werden müssen.
Da liegen im Sachverhalt sehr viele Spezialthemen, so deswegen auch der Titel schon, abseits der Kapitalgesellschaften, so, die das ja aus unserer Sicht gleich nochmal doppelt spannend machen. Das hätte man mit Sicherheit auch entsprechenden Ticken, das kann man sagen, in Anführungszeichen sauberer implementieren können, indem man da den Verweis auf Kapitalzufuhr und solche Themen, dass man da vermeidet und dass man das irgendwie aus klassischer Verrechnungspreissicht sauberer auch herausarbeitet, wo denn der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Zuschuss und wirtschaftlichem Ergebnis des Zuschussgebers dann vielleicht am Ende des Tages ist und da im Vorhinein schön, dass ein Vertrag da war, aber abseits dessen dann ein paar mehr Gedanken macht so. Das macht den Fall schwierig und auch schwierig abzuleiten, so wie denn grundsätzliche Beurteilung von Zuschüssen, ob man was rauslesen kann, was man rauslesen kann, so spannend zu gucken, was der BfH da draus macht. So, das, worüber wir jetzt in der Vorbereitung, kann man sagen, gestolpert sind, ja, kann man, glaube ich, schon. Als man sich das dann so anguckt, so ein klassisches Verrechnungspreisprüfschema, so bei Kapitalgesellschaft, denkt man drüber nach, verdeckte Einlage, verdeckte Gewinnausschüttung, und wenn man da dann nicht drin ist, dann so über den 1 ASTG, dann liest man sich das so durch. Und dann steht hier viel von Paragraph 4 Absatz 4 ESTG. So. Und denkt sich dann erstmal so, ja, also irgendwo kommt jetzt dann die Abzweigung. So, also das war dann so, ist dann so gelesen und denkt sich so, ja, also irgendwann steht dann da auch viel im Urteil von Fremdüblichkeit, Fremdunüblichkeit, aber wir bleiben also sehr, sehr strikt im 4 Absatz 4 ESTG und wir sagen, beziehungsweise das FG Mecklenburg-Vorpommern sagt hier, auch basierend auf 4 Absatz 4 ESTG, das ist, der Betriebsausgabenabzug wird verwehrt, weil das entsprechend nicht, ja, fremdüblich ist. Achtung.
Ja, ja.
Er sagt in der Begründung.
Genau, er sagt, die Betriebsausgabe, es ist keine Betriebsausgabe, so, ja, weil der Zuschuss eben nicht eigenbetrieblich veranlasst ist und nicht fremdüblich ist. Deswegen ist es schon gar keine Betriebsausgabe hier bei diesem sehr schwierigen Fall. Warum ist es sozusagen nicht eigenbetrieblich veranlasst und nicht fremdüblich? Ja, das ist sozusagen, hängt an den Besonderheiten dieses Falls. Ja, wenn man da nochmal runtergeht, da gab es auch noch irgendwelche kartellrechtlichen Ermittlungen in den Ländern, weswegen man sozusagen da auch nochmal Geld nachschießen musste, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da wurden diese Gesellschaften aus kartellrechtlichen Gründen irgendwie diese mehrstufigen zusammengefasst. Die Details verwirren, glaube ich, hier eben auch eigentlich nur mehr. Am Ende hat das FG wohl die Überzeugung gewonnen, dass der Zuschussgeber ja gar kein Interesse an dem Zuschuss direkt hatte, also weder mittelbar noch unmittelbar, weil er nämlich gar keine Geschäftsbeziehung hatte, ja, durch die, ich sag mal, er jetzt motiviert war, einen Zuschuss zu geben. Also er war eben nicht Produzent, er war auch nicht der Entrepreneur in dem gesamten Unternehmensmodell, er war halt sozusagen nur einfach irgendwie zufällig Anteilseigner von dieser Gesellschaft, die dann Entrepreneur war und unter der diese Vertriebsgesellschaften hingen. Und das reicht also aus Sicht des Finanzgerichtes nicht aus, ja, um ein eigenes mittelbares oder unmittelbares Interesse daran zu haben. Und darum wäre eine solche Zahlung eben auch nicht fremdüblich, weil ein fremder Dritter ja das nur gezahlt hätte, wenn er selber auch einen Vorteil daraus hätte. Ja, wenn ich als sozusagen Entrepreneur, der verantwortlich ist für die gesamte Wertschöpfung, wenn ich meiner Vertriebsgesellschaft als Unterstützung etwas zahle, dann mache ich das, weil ich dann hoffe, dass ich mehr Produkte absetze. Oder andersherum, weil ich weiß, wenn der keine fremdübliche Entlohnung bekommt, dann wird er sein Geschäft nicht weitermachen. Ich will aber, dass er sein Geschäft in dem Land weitermacht als Entrepreneur, weil ich daraus strategische Bedeutung habe oder eben auch nur Produkte absetze oder vielleicht auch nur einen höheren Deckungsbeitrag erziele insgesamt. Das ist ja vollkommen egal, was für ökonomische Argumente dahinter stehen. Deswegen tue ich das. Habe ich aber in der Wertschöpfungskette gar nichts damit zu tun, ja, das ist, glaube ich, sozusagen die Argumentation am Ende des Tages, dann bin ich auch nicht bereit, ja, was dafür zu bezahlen. Was heißt, in unserem speziellen Fall ist es auch keine Betriebsaufgabe, weil es eben nicht eigenbetrieblich veranlasst ist. Das ist, glaube ich, der Hintergrund.
Und das ist ja eine spannende Schlussfolgerung, die hier gezogen wird. Wenn man das aber jetzt nochmal sich bewusst macht. Also es ist ein Vertrag abgeschlossen worden, wo man sich geeinigt hat, dass quasi was gezahlt wurde. Also es gibt schon mal, es ist jetzt nicht so, es ist jetzt keiner der Fälle, also um das mal abzugrenzen auf der anderen Seite, ja, spezieller Fall, aber es ist trotzdem einer, wo es eine vertragliche Grundlage gibt und es gibt eine Zahlung basierend auf einer vertraglichen Grundlage. Man hat zumindest ein Mindestmaß so an Arbeit mal reingesteckt, um zu sagen, ja, hier wird eine Zahlung geleistet und im Prinzip, das sieht man in dem Urteil auch, es sind ja auch Pläne vorgelegt worden, wie das in dem Land irgendwie wirtschaftlich wieder in eine sinnvolle Richtung gehen kann. So, also klar, wirtschaftlich schwierige Situation, sonst hätte es die Zahlung nicht gebraucht. Aber es sind wohl auch Unterlagen vorgelegt worden, aus denen irgendwie ein gewisser Plan hervorgeht, wie die Gruppe dadurch profitiert. So im Gesamten, so jetzt wird es natürlich auf diese Einzelebene des Zuschussgebers entsprechend reduziert. So, und dann gesagt, da ist keine betriebliche Veranlassung da. Sehr, sehr spannend, weil mir das bis dato nicht bewusst war, dass in dieser Prüfung des Betriebsausgabenabzugs hier im 4.4 ESTG, dass hier so eine krasse Verknüpfung dann zu dieser Prüfung des Fremdüblichen da wäre. Und ich hätte bis dato vermutet, so ohne mich hiermit, und da kann man sich, glaube ich, in sehr, sehr großer Tiefe mit beschäftigen, dass es hier einen Absprungspunkt gibt, dann zum 1 ASTG, wo man dann sagt, diese Prüfung des Fremdüblichen, die wird quasi dann im 1 ASTG vorgenommen, weil das eine weitergehende Prüfung ist.
Ja, wenn ich kurz unterbrechen kann, in unserem, ich sag mal, praktischen Hauptfällen von Kapitalgesellschaften, mit denen wir uns ja meistens beschäftigen, haben wir diese Prüfung ja auch nicht. Weil bei Kapitalgesellschaften ja jede Ausgabe mit vertraglicher Grundlage ja Betriebsausgabe ist. Ja, weil es gibt ja keine private Sphäre der Kapitalgesellschaft im Gegensatz hier zu dieser natürlichen Person, war es, glaube ich, die dahinter steht. Ja, weil Kapitalgesellschaften haben halt nur eine betriebliche Sphäre. Darum sind alle Ausgaben im ersten Schritt mal Betriebsausgaben. Da kommt die Fremdüblichkeitsprüfung auf der zweiten Stufe sozusagen erst. Wenn ich dann sage, waren sie denn auch fremdüblich? Und wenn sie nicht fremdüblich waren, dann habe ich halt eine Korrektur nach 8 Absatz 3, also eine verdeckte Gewinnausschüttung, verdeckte Einlage oder eben nach 1 ASDG. Das ist sozusagen der Unterschied, den man hier machen muss. Darum kommt die Stufe sozusagen hier vorher. Ja, also wie bei mir als Axel, als natürliche Person, ne, sind diese Ausgaben jetzt für die ich gemacht habe für mein Vermietungsobjekt und damit sozusagen da Werbungskosten oder sind sie sozusagen privat veranlasst, weil es mein schöner Vorgarten ist und gar nicht der von dem Vermieteten. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Vielleicht aber um diesen Unterschied nochmal so, also ich verstehe diesen Unterschied und ich hätte gedacht, dass die Latte, über die man drüber muss, quasi eine niedrigere ist an dieser Stelle, um zu, also ich meine, ist es ja, also es ist kenntlich gemacht worden, dass man diese Ausgabe in der betrieblichen Sphäre sieht, so, weil es einen Vertrag gibt und eine vertragliche Grundlage und man dadurch ja quasi gesagt hat, also so, ich zahle dem jetzt hier nicht den Zuschuss als Privatperson, sondern ich zahle den aus meiner betrieblichen Sphäre raus und ich habe das auch vertraglich quasi so, ich sehe da einen Zusammenhang, erstmal grundsätzlich, so, ob dieser Zuschuss dann fremdüblich ist, sowohl dem Grunde nach als auch der Höhe nach. So, und nicht, ob er in der betrieblichen Sphäre liegt. Die Frage ist ja die, was prüfe ich hier?
Ja, aber also ich sag mal, mit der gleichen Argumentation, ja, wäre das Ganze ja auch, ich sag mal, letztendlich bei Kapitalgesellschaften beim 1 ASDG zu einer Korrektur gekommen. Ja, weil dann eben auch der, also wenn das FG, ich sag mal, das gleich angewandt hätte, hätte auch gesagt, okay, du hast hier mal was gezahlt, das ist auch eine Betriebsausgabe, gar keine Frage, aber das war nicht fremdüblich, weil du hast gar kein Interesse daran, dem anderen Geld zu geben, weil du davon gar nichts hast, sondern das Interesse liegt ja ganz woanders. Ja, ja. Und deswegen korrigiere ich das nach 1 ASDG oder hätte vorher schon der deiner Gesellschaft Geld gegeben hätte, wäre also im Zweifelsfall eine verdeckte Einlage gewesen.
So, verstehe ich. So, und jetzt kommen zwei Punkte, über die wir quasi so, wo man dann debattieren kann, wie viel Sinn macht das Ganze hier. So, das erste ist ja jetzt, wo ich vorhin gemeint habe, ne, es ist kein Fehler in dem, so, in dem Aktenzeichen. Jetzt landet es im BFH in einem anderen Senat als unsere klassischen Fremdvergleichsfragen, weil die klassischerweise im ersten Senat landen und so der ja auch gerne sich zum Fremdvergleich äußert, so haben wir auch schon zugesprochen. So, jetzt kann man sich da Gedanken machen, ob das im vierten Senat richtig aufgehoben ist. So, Randnotiz. Per se auch schlaue Leute, die werden hoffentlich zum gleichen Ergebnis kommen wie der erste Senat. So, eine Folgefrage, die sich aber anschließt, die ja schon interessant ist und der Weg, der wird jetzt quasi über diesen Lösungsweg ist ja zu. So, wir haben ja bei Kapitalgesellschaften schon ab und zu gerade mal die Debatte, wenn es denn über den 1 ASTG geht und die Niederlassungsfreiheit Richtung EuGH, kann ich vom Fremdvergleich in begründeten Fällen abweichen? So, und eine Debatte, die wo ich ja gesagt habe, das ist ja, also im ersten Durchlesen so, es ist ein Zuschuss, es ist ein sanierungsbedürftiges Objekt, so schreibe ich, gebe ich ein Darlehen rein und verzichte auf die Rückzahlung in dieser Periode oder gebe ich einen Zuschuss. Da stellt sich ja die Frage in Richtung EuGH im Moment, ist das was, wo ich irgendwie eine Sonderbegründungserlaubnis hätte, so, um zu sagen, ja, so komme ich in diese Debatte rein, komme ich jetzt nicht, weil hier Absatz 4 ESTG.
Macht wahrscheinlich Sinn, dass wir vielleicht nochmal eine Europarecht Podcast machen, weil, also du sprichst ja hier an die EuGH-Urteile SGI und Hornbach Baumarkt, die ja im Prinzip einen Verstoß der Niederlassungsfreiheit bei solchen Regeln wie 1 ASDG haben, ja, die also inländische und ausländische, EU-ausländische Sachverhalte ungleich behandeln. Das hätte ich ja nicht, wenn, ich sag mal, alle gleich behandelt werden. So, ne, darum kämen wir hier in die europarechtliche Frage gar nicht rein, aber ich glaube, das machen wir mal separat, weil gerade ist ja auch veröffentlicht worden, sozusagen das Urteil vom FG Rheinland-Pfalz, was ja den EuGH in der Rechtssache Hornbach-Baumarkt angerufen hat und das, da hat der EuGH ihm ja was zu geschrieben und darum musste er es ja urteilen, hier verkürzt, ob denn sonstige wirtschaftliche Gründe für ein Abweichen vom Fremdüblichen vorliegen und ob 1 ASDG eine solche Exkulpationsmöglichkeit überhaupt vorsieht. Da hat er was zu geschrieben, sehr spannend, ich glaube 50 Seiten. Er hat sich also sehr ausführlich mit all den ganzen Argumenten und Gegenargumenten auseinandergesetzt. Da können wir mal, wahrscheinlich müssen wir eine Doppelfolge daraus machen aus diesen 50 Seiten. Das könnten wir uns hier mal angucken. Für unseren Fall hier Mecklenburg-Vorpommern, ich warne ihn, ich sag mal, unbedacht zu verallgemeinern. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, also sehr spezieller Sachverhalt, sehr spezielle sozusagen rechtliche Rahmenbedingungen hier mit dem 4 ESDG und ja, mal gucken, was der BFH da hier raus macht, sozusagen als Schmankerl. Ne?
Also ich bin sehr gespannt, weil an sich, ich meine, was man beobachten kann dann ist, ob es hier eine Ungleichbehandlung von Personen und Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften gibt an der Stelle aufgrund der unterschiedlichen Rechtsnormen und ob das so gewollt ist, sei mal so dahingestellt, aber ob es die denn de facto dann da an der Stelle gibt, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube, wir als ja, Nerds da an der Stelle, ich sag immer, das ist recht skurril, wenn man sich das so anguckt. Und umso länger man sich es anguckt, umso wie so ein großes Gemälde mit vielen Details, wo man, ja, nicht vergleichbar mit anderen Gemälden, aber es ist schon ein schönes Gemälde, was wir uns heute hier angeguckt haben. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also da, wer da Muse hat, gerne mal reingucken. Und ja, es stellen sich dann am Ende Fragen, wo man gar nicht gewusst hat, dass man sich die stellen will. Das ist so auf jeden Fall da die Schlussfolgerung. Und spannend, dass man mal aus Verrechnungspreis sich da auch einen anderen BFH-Senat beobachtet. So. Und mal gucken, was die da so draus machen. Also sowohl in Richtung Zuschüssen als auch in Richtung Korrekturnormen. Ja, ich glaube, es ist sinnvoll, dass da die Revision zugelassen wurde und dass sie eingelegt wurde. Einfach um zu sehen, was so passiert, ne? Mit so Fällen, die Anfang der 2000er Jahre da spielen und so 20, 25 Jahre später. Was kommt denn jetzt dabei raus? So. Und das war es dann auch heute mit Transfer Pricing auf den Punkt, einem BTS Tech on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute, und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de.